Toll, was Gott alles tut. Ha? Habt ihr auch noch ein bisschen Zeit für Gottes Wort? Das hoffe ich sehr. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir überhaupt da sind, oder? Okay. Wir sind ja nun eigentlich schon sehr fortgeschritten, um nicht zu sagen am Ende unserer Reihe über das Thema Dienen, fünffältiger Dienst, wie er uns in Epheser 4, Vers 11 vorgestellt wird. Und ich möchte, dass wir uns heute ein bisschen mit dem letzten beiden der Aufzählung beschäftigen. Welche sind denn das? Wer weiß denn das auswendig? Apostel, Propheten, nochmal? Hirten und Lehrer, genau. Und ich stehe jetzt vor der Herausforderung, zwei in einer Predigt unterzubringen. Ja? Für jeden anderen hat es eine einzelne Predigt gegeben. Jetzt nehme ich mir einfach die doppelte Zeit. Ne? Gut, also der Hirte und der Lehrer sollen heute mal das Thema sein. Die letzten in dieser Aufzählung. Um eines vielleicht vorweg zu schicken, manchmal herrscht so die Meinung, dass die beiden das Gleiche sind oder dass die zusammengehören, weil die am Ende dieser Aufzählung stehen und dann mit diesem Und verbunden sind. Dem ist nicht so. Das Und ist nicht etwas, was automatisch zwei Dinge verbindet. Das Und, rein grammatikalisch, wenn wir jetzt uns das anschauen, auch im Griechischen, das stellt zwei gleichwertige Dinge nebeneinander. Es zählt sie einfach auf. Es ist genau das Gleiche, wie wenn ich zu dir komme und sage, hier hast du einen Kaffee und einen Kakao. Ja, das ist nicht das Gleiche. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, die beide für sich gut sind und in Ordnung sind. Der eine mag keinen Kakao, der andere mag keinen Kaffee. Gut, also Hirten und Lehrer, beide Dinge, die wichtig sind. Und ich möchte dieser Predigt jetzt zuerst mal ein alttestamentliches Wort voranstellen, das ich ganz wichtig finde, um einfach mal in diese Thematik einzusteigen. Und das ist aus dem Propheten Hosea, Kapitel 4, Vers 6. Hosea ist ja ein Prophet, der nicht unbedingt am häufigsten gelesen wird. Davon gehe ich jetzt einmal aus. Wer hat schon mal den Propheten Hosea überhaupt gelesen? Okay, nicht alle. Gut, es ist ein kleines Buch, kann man relativ schnell in einem Satz durchlesen. Aber aus dem 4. Kapitel, dem 6. Vers. Und Hosea ist ein Prophet, der ungefähr zur gleichen geschichtlichen Epoche wie Jesaja gedient hat. Kurz bevor das Volk Israel das erste Mal von den Assyrern in die Gefangenschaft weggeführt worden ist. So Ende des 8., Anfang des 7. Jahrhunderts vor Christus. Und der Prophet Hosea sagt in dem 4. Kapitel, in dem Vers 6, Folgendes. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Das ist ein hartes Wort, um es vorauszuschicken. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Denn du hast die Erkenntnis verworfen, jetzt redet er dem Volk, denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will auch ich dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist. Und weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will ich auch deine Kinder vergessen. Mächtig hartes Wort, oder? Und dieses Wort richtet sich zuallererst an wen? Wer hat genau zugehört? An die Priester des Volkes, genau. Jene, die eigentlich von Gottes Plan her beauftragt waren mit der Versorgung des Volkes Gottes. In geistlicher Hinsicht. Das Alte Testament gebraucht auch oft, wenn wir diesen Dienst anschauen, das Bild des Hirten. Also dieses Wort richtet sich an eine Schuld, die die Priester auf sich geladen haben. Priester in diesem Volk, jener Berufsstand, der dafür verantwortlich war, das Volk Gottes zu versorgen. Und da haben wir viele Stellen, die das aufgreifen. Das ging sogar so weit, dass eines Tages unter dem König Josia, das war einer der letzten vor der Wegführung des Volkes, dass unter diesem König Josia eines Tages ein Priester oder der hohe Priester, eigentlich der oberste der Priester, im Tempel und in den Räumen des Tempels herumgegangen ist, warum auch immer, hat etwas gesucht, hat mal ein bisschen Inventur gemacht oder was auch immer da wirklich jetzt das Ziel war. Und da unter dem ganzen Gramuri, sage ich jetzt einfach mal, der da herumgelegen hat, da findet er eine Schriftrolle. Und diese Schriftrolle war das Gesetz Gottes. Mit wahrscheinlich so einer Staubschicht obendrauf. Die war vergessen. Ja? War nicht mehr wirklich in den Köpfen der Menschen. Und dann geht er ganz bestürzt, wow, ich habe eine Rolle gefunden, ich habe das Buch des Gesetzes gefunden. Das müsste man sich mal vorstellen. Ja? Das Volk Gottes, das unter Mose das Gesetz bekommen hat, Gottes Wort in die Hand bekommen hat, damit die Priester das Volk unterweisen, damit sie bleiben auf dem Weg mit Gott. Ja? Zusammengeschrieben in einer Schriftrolle. Und die befindet sich irgendwo im Tempel und keiner denkt mehr daran. Bis der hohe Priester kommt und zufällig dieses Wort Gottes wiederfindet. Es ist eine ganz schön heftige Entwicklung. So weit ist es gegangen mit der Vernachlässigung der Priester, die ihren Dienst einfach am Volk vernachlässigt haben. Also ein Mangel an der Ausübung der Aufgabe des Priesters, und das war die Aufgabe von Hirten und von Lehrern, die das Volk unterweisen sollten im Wort Gottes, dieser Mangel wurde verheerend für Gottes Volk. Und er führte letztendlich dazu, dass das Volk in die Gefangenschaft weggeführt worden ist. Und diese beiden Aufgaben des Hirten und des Lehrers sind auch im Neuen Testament vorhanden geblieben, erhalten geblieben. Und wir lesen diese Aufzählung eben in Epheser 4, Vers 11. Sie sind auch weiterhin, so wie es eigentlich im Alten Testament vorgesehen war, wesentlich für das Wohlergehen des Volkes Gottes. Wesentlich für die Entwicklung des Gläubigen im Reich Gottes. Und wir haben viele Stellen in der gesamten Heiligen Schrift, die das auf verschiedenste Weise veranschaulichen. Jetzt können wir natürlich nicht erschöpfende Predigten über alle Dienste, die es in der ganzen Bibel gibt, im Neuen Testament halten. Aber wir wollen mit dieser Reihe, oder wir haben vor, mit dieser Reihe über das Dienen, über den fünffältigen Dienst auch etwas anzustoßen unter uns in dieser Gemeinde. Weil wir überzeugt sind davon, dass viele, die hier unter uns sitzen, dass hier Herzen von Hirten vorhanden sind, dass hier Herzen von Lehrern vorhanden sind, dass hier Herzen von Evangelisten, von Propheten, von Aposteln vorhanden sind. Das bin ich überzeugt. Das ist etwas, was Gott in die Gemeinde hineingelegt hat. Wir lesen in Epheser 4, Vers 11 das Erste, denn er hat gegeben in seine Gemeinde hinein. Und mich würde es wirklich wundern, wenn nicht Einzelne hier sind, die sich angesprochen gefühlt haben. Auch die letzten Sonntage schon, wo sie merken, wow, da regt sich etwas in mir. Das ist etwas, was Gott in mich hineingelegt hat. Zumindest spüre ich etwas davon. Ja? Und da geht es hier darum, weiterzugehen. Hier das zu entwickeln. Hier dran zu bleiben, nicht das einfach zu vergessen. Darum geht es uns hier eigentlich. Und es geht nicht in erster Linie darum, jetzt auch mit dieser Predigt, die konkreten Inhalte, worum geht es jetzt eigentlich, wer ist der Lehrer, was muss er alles können, wer ist der Prophet, was muss er alles können, wer ist der Hirte, was muss er alles können. Darum geht es jetzt nicht. Von diesen Inhalten kann man auch vieles erlernen, ja? Vieles sich aneignen, weiterentwickeln. Was man nicht lernen kann, ist das Herz eines Hirten zu haben, ist das Herz eines Lehrers zu haben und auch von den anderen Diensten, die sind auch nicht ausgenommen hier. Das kann man nicht lernen, das Herz von so jemandem zu haben, etwas, was Gott in dich hineingelegt hat an Berufung, das kann man nicht erlernen und darum soll es mir gehen, heute Morgen auch. Das ist mein Wunsch mit dieser Predigt, einfach das im Einzelnen zu wecken und ich möchte mich gleich entschuldigen, wenn sich nicht alle angesprochen fühlen heute. Denn mir geht es jetzt um die Hirten, mir geht es um die Lehrer. Wenn du ein Prophetenherz in dir vermutest, dann bist du hoffentlich schon angesprochen worden. Wenn du ein Apostelherz vermutest in dir oder gemerkt hast, was sich regt in dir, dann bist du hoffentlich schon angesprochen worden. Heute soll es mal um den Hirten und den Lehrer gehen. Das möchte ich wecken, das ist mein Wunsch. Denn du, und das möchte ich dir zusprechen gleich von Anfang an, du bist wichtig für eine gesunde Entwicklung im Reich Gottes, für eine gesunde Entwicklung des einzelnen Gläubigen im Reich Gottes. Du bist wichtig für die Gemeinde und für Gott. Das möchte ich dir von Anfang an gleich zusprechen. Lass mich eine recht plumpe Überleitung zum Neuen Testament machen. Ja. Ich kann nicht alles jetzt von der Zeit des Alten Testaments bis zum Neuen berücksichtigen. Und da möchte ich in eine Geschichte hineingehen von Philippus und dem Kämmerer aus Äthiopien. Die habt ihr sicher im Kopf, wenn ihr das hört. Apostelgeschichte 8, Vers 26. Lasst mich die Geschichte vorlesen. Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe, da war ein Äthiop, ein Gewaltiger, der Kandarte der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus: Tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn, den Propheten Jesaja, lesen. Und er sprach: Verstehst du auch, was du liest? Der aber sprach: Wie kann ich denn, wenn mich niemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese: Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer erstummt. So tat er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, da kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach: Siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Und er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. So, ich will jetzt dem Evangelisten nicht in Abrede stellen, dass dich diese Stelle auch anspricht. Ja, aber sie offenbart etwas ganz Wichtiges vom Herzen des Lehrers. Und fairerweise muss ich dazu sagen, Lukas hat ja das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte nicht in erster Linie zu dem Zweck geschrieben, damit wir jetzt einen Lehrtext zum Lehrer und zum Hirten haben. Das war nicht seine erste Intention. Doch es veranschaulicht etwas ganz schön vom Herzen des Lehrers. Lass mich eine Frage stellen, ganz einfach. Was wäre geschehen, wenn Philippus nicht da gewesen wäre? Was glaubt ihr? Was wäre passiert, wenn keiner da gewesen wäre, der ihm diese Schrift erklärt hätte? Bitte? Wäre zu Hause angekommen irgendwo und hätte halt etwas Schönes gelesen, eine heilige Schrift der Juden, und ihm wäre verschlossen geblieben die Wahrheit in dieser Schrift. Es wäre ihm verschlossen geblieben, wer Jesus Christus war und dass diese Schriftstelle sich erfüllt hat in seinen oder kurz vor seinen Tagen. Es wäre nicht so weit gekommen, dass dieser Mann gerettet worden wäre. Er wäre ohne die Erkenntnis Jesu nach Hause gefahren. Wie schade. Regt sich da was in dir? Ja. wenn du dir das vorstellst, dass dieser Mensch nicht dieses Erlebnis gehabt hätte. Und ich sagte, da regt sich auch das Herz des Evangelisten, ganz klar. Und das des Apostels wahrscheinlich auch. Aber es macht uns etwas deutlich. Wie komme ich hier auf den Lehrer? Wo erkennen wir hier jetzt da ganz konkret das Herz des Lehrers? Philippus bekam ja von Gott oder von dem Engel nur den Auftrag, an einen Ort zu gehen. Mehr nicht. An eine Straße zu gehen. Und er lenkte seine Aufmerksamkeit dann auf einen Wagen und auf diese Wagenherde, die da wahrscheinlich herumgezogen ist. Also er bekam nur den Auftrag, dorthin zu gehen. Weiter nichts. Sonst gar nichts. Aber als Philippus dann plötzlich ihn gehört hat, lesen, das Wort Gottes, als er ihn gehört hat, den Propheten Jesaja lesen, da kam in ihm etwas zum Vorschein. Da wurde in Philippus etwas geweckt, was an Gnadengabe in ihm von Gott hineingelegt worden ist. Er konnte das nicht einfach stehen lassen. Es wurde etwas geweckt in ihm. Und er geht hin und sprach, und das ist eine der wesentlichen Fragen. Verstehst du auch, was du liest? Das war ihm sehr wichtig. Verstehst du auch, was du liest? Man hätte ja grundsätzlich auch zufrieden damit sein können, zu hören, ja, da wird das Wort Gottes gelesen, schöne Sache. Und er hätte einfach zuschauen können, ja, das Wort Gottes zieht jetzt auch nach Ägypten, schön, und Gott wird schon seinen Teil damit machen. Ja, war ja auch ganz denkbar gewesen, ja. Aber nein, das konnte Philippus nicht so stehen lassen. Er konnte den Mann nicht einfach vorüberziehen lassen. Ihm praktisch dem Geist Gottes überlassen. Nein, er fragte nach, verstehst du auch, was du da liest? Er wollte sicher gehen, dass Gottes Wort hier auch in rechter Art und Weise verstanden wird, damit es seine Auswirkungen haben kann. Darum geht es beim Lehrer. Es geht ihm um die Menschen und es geht ihm darum, dass sie verstehen, wer Gott ist, was Gott tut, dass sie verstehen, was Gottes Wort ihnen sagt. Warum? Das klingt jetzt zunächst vielleicht einmal recht trocken, weil er weiß, dass die Erkenntnis Gottes, dass die Erkenntnis von Gottes Wort lebensverändernd für Menschen ist. Das weiß der Lehrer, das wissen die anderen auch, aber im Lehrer, da regt sich etwas in ganz besonderer Weise. Er kann das gar nicht stehen lassen. Es ist ein ausgeprägter Wunsch, in ihm hier weiterzumachen. Denn der Mangel an Erkenntnis bewirkt was, haben wir gelesen, dass Gottes Volk zugrunde geht. Für den Kämmerer war das eine Situation, war das ein Wort, war das ein Dienst von Philippus, der ganz und gar nicht trocken war. Für den Kämmerer war es lebensverändernd. Es war nicht nur eine neue Information, nein, er ist ja schon aus Äthiopien nach Jerusalem gereist, um anzubeten. Es war ja schon etwas in ihm da. Er hat sich eine sündhaft teure Jesaja-Rolle besorgt. Wir haben heute überhaupt keine Vorstellung davon, was das gekostet hat zur damaligen Zeit. Heute gehen wir einfach in einen Buchladen, kaufen uns ein Buch um 1990, 29,90, keine Ahnung. Aber so eine Jesaja-Rolle, gefertigt aus Rinderhäuten, in einem aufwendigen Verfahren beschriftet, das war ein Teil eines Vermögens von jemandem. Es war ihm die Sache wert. Er hatte Fragen, er hatte sich schon etwas kosten lassen. Für ihn war das, was er von Philippus jetzt gehört hat, etwas, das Gottes Wort für ihn aufgeschlossen hat. Etwas, das sein ganzes Leben von Grund auf verändert hat. Das war für den Kämmerer hier der Fall. Das merkt man daran natürlich, dass er sich zum Schluss sogar taufen lassen wollte. Er hat gesagt, ja, ich glaube, dass Christus der Sohn Gottes ist. Es veränderte einfach alles für ihn. Um in der johannäischen Sprache, wenn es erlaubt ist, es so zu nennen, zu sagen, er ist vom Tod in das Leben hinübergegangen an diesem Tag. Weil da ein Mensch war, dem es wichtig war, dass Menschen Gottes Wort recht verstehen. Dass Menschen unterwiesen werden in Gottes Wort. Sein Herz, das in Philippus war, das Herz seines Lehrers, der ausgeprägte Wunsch, Gottes Wort selbst richtig zu verstehen und auch anderen verständlich zu machen, das macht den Lehrer aus. Er will teilhaben an dem, was Gott tut in Menschen. Und er kann es kaum ertragen, wenn Menschen Gottes Wort nicht verstehen. So, hier geht es nicht so sehr um inhaltliche Fähigkeiten, um Wissen. Das ist nicht das Erste, worum es hier geht. Auch Lehrer lernen ständig dazu. Das ist ganz normal. Aber hier geht es um ein Herz, das in Menschen vorhanden ist. Ein Herz, das Gott in dich hineingelegt hat. Eine Gabe, die Gott in dich hineingelegt hat. Da regt sich etwas. Da musste ich denken an einen Abend, den ich mit Freunden verbracht habe. Wir sind so 3 Familien bei uns in der Umgebung, die sich ganz gut verstehen. Wir sind über die Kinder zusammengekommen. Die Frauen waren gerade selbstständig unterwegs und wir waren 3 Männer mit 7 Kindern insgesamt, die wir gehütet haben. Ist keine so unbedingt ideale Kombination. Als wir es geschafft haben, die Kinder halbwegs ruhig zu stellen, da konnten wir ein bisschen reden miteinander. Und ich hatte mich eingestellt auf einen Abend mit oberflächlichen Gesprächen über Autos, über Filme, über was weiß ich was alles. Also es waren keine gläubigen Leute. Wir verstanden uns halt recht gut. Und plötzlich kam die Frage aus heiterem Himmel nach dem Glauben. Und ich dachte, ich wurde so rausgerissen aus meiner Welt. Bin da gesessen mit dieser Einstellung, okay, schauen wir mal, was kommt. Und plötzlich kommt die Frage nach dem Glauben. Und nach den Freikirchen. Und die wussten ja, wer ich bin und wo ich herkomme. Und ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Und dann kommt die Frage eben auch, was macht denn euch Freikirchen überhaupt aus? Was glaubt ihr denn? Was ist der Unterschied? Und. Es gibt ja da haufenweise an Fragen, die gestellt werden können, die uns vor Herausforderungen stellen, auch in der Antwort. So, und jetzt geht es mir um das Herz des Lehrers. Was passiert jetzt in dir? Ja? Wünschst du dich an einem anderen Ort? Was passiert jetzt in dir? Wären dir die oberflächlichen Gespräche lieber gewesen? Was passiert in dir? Was passiert im Herzen des Lehrers? Nein, das Lehrerherz will das nicht stehen lassen. Ja, es will das auch nicht auf irgendjemand anderen verweisen oder auf eine Webseite verweisen oder irgend sowas. Ja. Das Lehrerherz wünscht sich hier, Antworten zu geben. Es wünscht sich hier, das aufzugreifen, lebensverändern, das Wort Gottes in das Leben von Menschen hineinzubringen. Das ist also, das Lehrerherz will, es will antworten, es will es selber machen, es will wirklich etwas lernen, was es vorher selbst gelernt hat, weitergeben. Das ist das Lehrerherz. Er will nicht raus da. Er möchte. Nicht immer passiert es, dass du auf alles eine Antwort hast. Das ist schon klar. Aber man kann sich auch schlau machen. Das Lehrerherz möchte auch dazulernen, Gottes Wort selbst besser verstehen. Es geht nach Hause und wenn es auf keine Antwort gefunden hat, dann liest es nach, dann bewegt sich was in einem Lehrer. Ja? Er lässt die Dinge nicht einfach stehen, das kann er gar nicht. Es beschäftigt ihn, er möchte Antworten geben, er möchte Menschen, er möchte Antworten geben, die Menschen Gottes Wort besser verstehen lassen. Er möchte Antworten geben, die das Leben von Menschen verändern können. So wie ein Philippus. Regt sich hier etwas in dir? Ja? Es wird nicht in jedem sich jetzt etwas regen. Und vielleicht auch nur sind es 2 oder 3, ich weiß es nicht. Regt sich hier etwas in dir? Merkst du, wow, das ist etwas, das so fühle ich auch. Ja? So habe ich auch schon, das habe ich auch schon erlebt in der Richtung, die ich möchte, ich will. Hat Gott hier eine Gabe in dich hineingelegt, dann solltest du die entwickeln. Dann solltest du nicht einfach das Ding stehen lassen auf die Seite und schauen mal, was weiterkommt. Bleib da dran. Such das Gespräch mit Leuten, wo du einfach weißt, die können mir vielleicht weiterhelfen. Ich kann dich hier wirklich nur ermutigen, tu das. Gut, wenden wir uns noch dem Hirten zu. Beim Hirten geht es ebenso wie bei den anderen auch um jemanden, dem Menschen das Wichtigste sind, dem Menschen wirklich wichtig sind. Nur mit einem etwas anderen Schwerpunkt. So könnte man es wahrscheinlich am besten sagen. Es geht ihm sowohl um den Einzelnen als auch um das Ganze der Gemeinde. Das ist ihm wichtig. Er will die Gemeinde zusammenhalten. Er gibt sie nicht auf, auch wenn es noch so schwierig wird. Und wir haben in der Bibel eine Fülle an Texten, die uns den Dienst des Hirten näher bringen. Vom Alten Testament anschauen, die Hirte mit seinen Lämmern, das Bild von der Herde, der die Herde zusammenhält, der sie schützt, der sie weidet, der sie versorgt. Jeder von uns kennt den Psalm 23, wo es geht um Versorgung, wo es geht um Weiden, wo es geht um, er ist mein Hirte, er versorgt mich, er ist mit mir, egal wo ich hingehe, egal wo ich bin, in guten, in schlechten Zeiten. Ich musste auch an David denken, als er vor dem König Saul gestanden hat und vorher den Goliath spotten gehört hat über Gottes Volk. Und ich will gegen diesen Mann kämpfen, Gott will mit mir sein. Und der Saul denkt sich, okay, kleiner, schmächtiger Mann, er traut ihm das nicht so richtig zu. Und dann kommt David her, womit argumentiert er dann? Er argumentiert mit seinem Hirtendienst. Ja, als ich auf der Weide war, meine Schafe, und ein Raubtier kam, wollte es fressen, dann habe ich mich vorgestellt, habe die Herde beschützt, habe sie geweidet, habe wirklich geschaut, dass ihnen nichts passiert. Ich habe mein eigenes Leben in den Vordergrund gestellt und bin eingetreten für meine Schafe. Er schützt, er tritt ein, so argumentierte David vor Saul. Und Gott war dort bei mir und er wird auch jetzt bei mir sein. Er wird mich auch jetzt beschützen. Im Neuen Testament greift Jesus das Bild vom Hirten immer wieder auf. Der losgeht, um das einzelne Schaf zu suchen. Ein Schaf, das sich abgewendet hat, das verloren gegangen ist. Er lässt die anderen zurück und geht dem einen nach, bis es gefunden hat. Ihm ist das Ganze, der Zusammenhalt wichtig. Lukas 15, Vers 4. Jesus benutzt das Bild vom guten Hirten, um seinen eigenen Dienst zu veranschaulichen. Er kennt seine Schafe mit Namen, ja, weiß um jeden Einzelnen. Er weidet sie, er leitet sie, er versorgt sie. Es gibt eine Fülle von Bildern. So was macht das Herz des Hirten jetzt wirklich aus? Worum geht es wirklich, wenn wir über das Herz des Hirten reden? Und dazu gibt es eine schöne Geschichte aus der jüdischen Literatur, die dieses Herz sehr schön veranschaulicht, finde ich. Da waren zwei Brüder. Der eine und die beiden Brüder haben ein gemeinsames Erbe gehabt, ein gemeinsames Feld, das sehr fruchtbar war, viel an Ertrag brachte. Und die haben das gemeinsam bewirtschaftet. Der eine Bruder hatte eine Familie, Frau und Kinder. Der andere Bruder war alleinstehend. Und jetzt kam die Zeit der Ernte und brachten das Korn ein, schnitten das Getreide ab, banden es zusammen. Und sie haben es so gemacht, dass immer sofort nach der Ernte wurde das Ganze aufgeteilt. Der eine stellte seine Gaben an die eine Seite vom Feld, der andere stellte seine Gaben an die andere Seite vom Feld, sodass alles schön und gerecht aufgeteilt war. So, dann waren sie fertig mit der Arbeit und in der Nacht konnten beide nicht schlafen. Und der eine machte sich Gedanken über den anderen. Und der Alleinstehende dachte, eigentlich ist es unfair, dass ich das Gleiche bekomme wie mein Bruder mit der Familie. Ich bin ja alleine, ich brauche eigentlich gar nicht so viel. Mein Bruder hat Kinder, hat eine Frau, muss eine Familie versorgen. Er sagt, ich gehe zum Feld und nehme von meiner Seite 10 Gaben und werde es auf seine Seite stellen. Ja. Und das macht er dann auch. Und zur gleichen Zeit konnte der andere auch nicht schlafen und machte sich Gedanken über seinen alleinstehenden Bruder und dachte, eigentlich ist es unfair, was wir da machen. Ich habe Kinder, ich habe eine Familie, ich bin versorgt, auch fürs Alter. Mein Bruder ist alleinstehend, der hat niemanden, der sich um ihn kümmert. Ich will aufs Feld gehen und will von meiner Seite 10 Gaben auf seine Seite rüberstellen. Ja? Und auch das wollte er tun. Am nächsten Tag gingen beide aufs Feld und wunderten sich, dass nichts verändert war. Alles wie zuvor. Und beide da gingen mit so einem Fragezeichen im Kopf herum. Und was ist da passiert? Und sie gingen nach Hause in der nächsten Nacht, haben gedacht, okay, machen wir noch einen Versuch. Und beide gingen diesmal zur gleichen Zeit aufs Feld und begegneten sich auf dem Feld und spürten so das Herz des anderen und umarmten sich und weinten und merkten einfach diese Fürsorge füreinander. Und das macht das Herz des Hirten aus. Er sieht den Nächsten. Es ist ihm wichtig, dass der Nächste versorgt ist. Es ist ihm wichtig, es ist ihm nicht egal, der Nächste ist ihm nicht egal. Das macht das Herz des Hirten aus. Er sieht den Nächsten mit seinen Bedürfnissen, er nimmt teil an seinen Bedürfnissen. um jetzt zur Gemeinde wiederzukommen. Er nimmt die Bedürfnisse auch der Gemeinde wahr und versucht darauf einzugehen. Er hat ein offenes Auge für die Leute in der Gemeinde, für seine Geschwister und versucht, ihnen zu helfen, versucht, darauf einzugehen, mit Versorgung, mit Beistand, mit Trost. Das bedeutet nicht automatisch, dass er selbst alles kann. Der Hirte ist nicht der, der auch gleichzeitig unbedingt der Lehrer sein muss oder der Evangelist sein muss oder der Prophet sein muss. Aber er sieht die Bedürfnisse und er weiß, Menschen zusammenzubringen. Einem mit dem anderen, was der eine braucht, was der andere braucht und so weiter. Bedeutet nicht unbedingt, dass er alles selber machen kann. Es kann sich wohl überschneiden. Ein Dienst des Hirten kann sich wohl überschneiden mit dem Lehrer. Es kann auch etwas vom Herzen des Lehrers im Hirten stecken oder vom Propheten und umgekehrt. Das ist alles möglich. Ich möchte noch kurz auf die Gemeinde eingehen. Auch der Zusammenhalt der ganzen Gemeinde ist dem Hirten wichtig, entspricht dem Herz des Hirten. Warum? Weil er weiß, dass ein Leben im Glauben, dass ein Leben in dieser Welt im Glauben nur auf Dauer in der Gemeinschaft wirklich erfolgreich und fruchtbar sein kann. Das ist ihm sehr klar, weil die Welt sehr, sehr vereinnahmend sein kann, wenn wir uns zu sehr hineinbegeben. Und der Glaube ohne Stärkung abnehmen kann, bis zum Erliegen kommen kann, wenn wir uns zu sehr von der Gemeinde entfernen. So wie das eine Schaf, das, wenn es weggeblieben wäre von der Herde, mit ziemlicher Sicherheit zugrunde gegangen wäre. Vieles aus der Welt, und erlaubt mir einfach diesen kleinen Exkurs jetzt noch zu machen. Vieles aus der Welt, das klingt ja gut und logisch, wenn wir drauf hören. Ja, ich weiß nicht, was mit ihr so in eurer Firma, in eurem Umfeld konfrontiert seid, aber vieles, das man hört an Argumenten, an Lebensweisen, das klingt, wenn man sich nicht genauer Gedanken darüber macht, ja mal auf Anhieb gar nicht so schlecht und logisch. Aber vieles davon entspricht auch manchmal genau dem Gegenteil von Gottes Wort. Und da gibt es unzählige Beispiele. Nehmen wir einfach das Beispiel, das vielleicht am offensichtlichsten ist oder eines der offensichtlichsten: Partnerschaft, ja, Ehe und so weiter. Na, es klappt nicht mehr so richtig in der Ehe. Irgendwie haben wir uns auseinandergelebt. Ja? Woran orientiere ich mich jetzt? In der Finsternis? Keine Ahnung. An irgendetwas, was mir halt gerade gefällt. Und da raten mir verschiedene Leute, ja, dann mach halt Schluss, beende das Ganze, wenn es keinen Sinn mehr hat. Wir haben uns auseinandergelebt. Wir haben gegenseitig nichts mehr uns zu geben. Warum nicht? Vielleicht wird es Zeit für was Neues. Und je weiter sich der Gläubige wegbegibt aus der Gemeinschaft, wegbegibt aus Gottes Wort hin zur Welt, ja, mit diesem Bild vom Licht weg in die Finsternis, in die Orientierungslosigkeit hinein, je weiter sich da wegbegibt, desto attraktiver werden solche Dinge werden. Desto logischer wird es einem vorkommen. Könnte ich ja auch machen. Ja. Der Einfluss der Welt beginnt, Gottes Wort zu übertönen. Er beginnt, die Wahrheit zu übertönen. Die Wahrheit, die er einst sehr wohl erkannt hat, weil er sich wegbegeben hat aus der Gemeinde, aus der Gemeinschaft, aus der gegenseitigen Stärkung. Ich kenne jetzt mittlerweile schon sehr, sehr, sehr viele Christen. Und es gab immer wieder Leute, und wir kennen sicher auch welche davon, die Gemeinde und Gemeinschaft aus verschiedensten Gründen den Rücken gekehrt haben. Und ich muss sagen, ich kenne niemanden davon, dessen Glaubensleben das gut getan hat. Vielleicht kennt jemand von euch jemand davon, aber ich kenne niemanden, dessen Glaubensleben das auf Dauer, für dessen Glaubensleben das von Vorteil war. Aus biblischer Sicht gesprochen, ja, zu denken, dass man ohne Gemeinde besser dran ist, das wäre ungefähr so, wie wenn ich eins und eins zusammenzählen möchte und dabei hoffe, dass nicht zwei rauskommt. Ja, das ist die biblische Sicht. Ja. Es ist Schwachsinn. Es ist unrealistisch. Das einzelne Schaf geht zugrunde, wenn es sich entfernt. Und so kenne ich auf der anderen Seite Gott sei Dank auch Gläubige, die gemerkt haben auf diesem Weg, dass ihnen etwas fehlt und die zurückgekommen sind in die Gemeinschaft, die gemerkt haben, da ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das mir fehlt. So, was hat das jetzt mit dem Hirten zu tun? Der Hirte weiß, wie wichtig Gemeinde ist. Der Hirte weiß, wie wichtig der Zusammenhalt ist. Der Hirte ist sich dessen im Klaren, dass ein geistliches Zuhause wichtig ist für das Leben, für die Entwicklung des Gläubigen, für die ganze Gemeinde. Und er kann gar nicht anders, als sich um Menschen zu kümmern und diesen Menschen nachzugehen und Menschen einfach zusammenzuhalten. Es ist in seinem Herzen drinnen einfach. Er kann gar nicht anders, er kann da nicht raus. Auf uns heruntergebrochen muss man schon sagen, dass das Herz des Hirten, das auszuleben wirklich, kann nirgendwo besser umgesetzt werden, besser sich entfalten als hier in der Gemeinde, in der Kleingruppe. Kannst nirgendwo besser machen, ja. Wo du wirklich ganz nahe Gemeinschaft hast mit Menschen, wo du die Bedürfnisse von Menschen wahrnehmen kannst. Hast du etwas in dir gespürt vom Herzen eines Lehrers oder vom Herzen eines Hirten? Ja, regt sich da etwas in dir? Dann kann ich dir nur empfehlen, kann ich nur appellieren, wirklich bleib dran, lass es nicht versiegen, das Ganze. Wenn ein Wunsch in dir entstanden ist, hier in einem dieser Bereiche zu dienen, oder vermutest du vielleicht schon länger, dass du hier zu Hause sein könntest, in diesem Dienst, in dem, was ich jetzt gerade angesprochen habe, und weißt vielleicht nicht so richtig, etwas damit anzufangen, ja? Wie soll ich jetzt weitergehen, dann ermutige ich dich ganz stark, behalte das nicht für dich. Sprich mit uns. Wir haben hier eine Ältestenschaft, wir haben hier Gemeindeleitung, wir haben hier Menschen, die dir weiterhelfen können. Wir haben hier heute Tische aufgebaut, wo verschiedenste Dienstbereiche, die es bei uns in der Gemeinde gibt, wo auch das Herz von Hirten, von Lehrern weiterentwickeln sich kann. Wir haben das alles hier in der Gemeinde. Wir haben die Möglichkeit, dass du das, was Gott an Gabe in dich hineingelegt hat, wirklich auslebst, weiterentwickelst dich. Und da kann ich dich nur ermutigen, nimm das wahr, geh diesen Weg und du wirst merken, wie es dein Glaubensleben, wie es dein ganzes Leben verändert, wie es neuen Sinn in dein Leben hineinbringt, in dein Christsein hineinbringt. Da kann ich dich wirklich nur ermutigen und die Veronika wird uns jetzt gleich ein bisschen einführen in diese einzelnen Dienstbereiche, die wir haben, diese Tische. Und ich möchte auch schon übergeben an die Veronika.